Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Zollcast Folge 168. Der pH-Wert als ökologische Steuerungsgröße. Wenn ich hier so auf meinen Mischpult blicke, dann sehe ich an diesem Mischpult eine Vielzahl von Reglern und Knöpfen, die alle unterschiedliche Funktionen haben, die ich nach Belieben ein- und ausschalten oder sogar in ihrer Intensität dosieren kann. Das ist der Luxus des Podcaster-Daseins. Aber auch in unseren Böden gibt's verschiedene Regler, zum Beispiel das Bodenwasser, Bodenluft, die Bodentemperatur, den Humus- und Tongehalt, die Bodenlebewesen und so weiter und so weiter. Einer dieser Regler, der wirkt eigentlich immer ziemlich unscheinbar, ist aber mit fast allen anderen verkabelt. Wenn man den bewegt, dann verändert sich die Dynamik des ganzen Systems Bodens und möglicherweise auch des gesamten Ökosystems, in dem der Boden ein Teil ist. Dieser Regler heißt pH-Wert und über den wollen wir in dieser Folge des Zollcast etwas mehr erfahren. Wir sprechen heute also darüber, was der pH-Wert im Boden eigentlich bedeutet, wo er herkommt, warum er so viele Prozesse steuert, wie man den sinnvoll messen kann und was man auch ganz praktisch tun kann, wenn der Regler des pH-Werts zu weit links oder rechts steht. Aber wie immer fangen wir einmal ganz grundlegend an und fragen uns, was der pH-Wert des Bodens eigentlich ist und wie man ihn messen kann. Chemisch betrachtet misst der pH-Wert die Aktivität der Wasserstoffionen in der Bodenlösung. Praktisch ist es eine logarithmische Skala von sauer nach alkalisch oder basisch und jede Einheit bedeutet eine Verzehnfachung. Das heißt, ein Boden mit einem pH-Wert von 5 ist 10-mal saurer als ein Boden mit einem pH-Wert von 6. Und je kleiner dieser pH-Wert ist, umso saurer ist auch die Bodenlösung. Den pH-Wert von 7 bezeichnen wir als neutral, weil beim pH-Wert 7 eine Gleichgewichtskonzentration zwischen den Wasserstoffionen und ihren basischen Gegenspielern, den Hydroxidionen, vorliegt. Der pH-Wert sitzt in der Bodenmatrix nicht nur in der Lösung zwischen den Bodenpartikeln, sondern auch an deren Oberflächen, in Mikrofilmen auf diesen Oberflächen und auch an den Austauscherplätzen. Deshalb reagiert der pH-Wert manchmal träge und auch manchmal ziemlich sprunghaft, je nach der sogenannten Pufferkapazität, über die ich euch bereits in Folge 30 des Zollcast etwas erzählt habe. Tonminerale und die organische Bodensubstanz liefern sogenannte Austauscherpufferkapazität, besonders dann, wenn sie mit basischen Kationen wie zum Beispiel Calcium belegt sind. Carbonat, also frei verfügbarer Kalk, ist eine eigene Pufferliga. Solange genug davon vorhanden ist, hält das den pH zuverlässig im neutralen bis leicht alkalischen Bereich. Der gemessene pH-Wert hängt immer vom Messmedium ab. Man überführt zur Messung eine kleine Menge des Bodens in ein Gefäß, das man je nach Methode in den meisten Fällen mit destilliertem Wasser, Kaliumchloridlösung oder Calciumchloridlösung versetzt. Nach ein bisschen Umrühren und Wartezeit wird in diesem Medium der pH-Wert dann mit Hilfe einer speziellen Elektrode gemessen. In reinem Wasser fällt der pH-Wert oft etwas höher aus. In einer Salzlösung wie einer 0,01 molaren Calciumchloridlösung dann tiefer. Der Unterschied kann aber bis zu einer ganzen pH-Einheit betragen. Und das ist an der Stelle auch kein Fehler, sondern Methode. Eine Salzlösung liefert ja selbst Ionen wie Kalium oder Calcium, die Wasserstoffionen von den Austauscherplätzen des Bodens verdrängen. Deswegen ist der pH-Wert in diesen Lösungen saurer, also tiefer als in reinem Wasser. Die Messung in Salzlösungen liefert aber konsistentere Werte, die sich auch besser zwischen verschiedenen Standorten vergleichen lassen. Wichtig ist, dass eine Methode konsequent verwendet wird und Vergleichswerte aus demselben Verfahren herangezogen werden, sonst macht das Ganze ziemlich wenig Sinn. Jetzt wissen wir also, was der pH-Wert ist und wie man den messen kann, und wir können den pH-Wert natürlich als so eine Art heilige Gegebenheit ansehen, aber lieber fragen wir uns an dieser Stelle mal, woher ein Boden eigentlich seinen pH-Wert bekommt. Der pH-Wert eines Bodens ist das Ergebnis aus chemischen Eigenschaften seiner Bestandteile einerseits und bodenbildenden Prozessen andererseits. Böden, die sich zum Beispiel auf carbonatischem Ausgangsmaterial gebildet haben, haben sehr hohe Pufferkapazitäten gegen Säureeinträge aus dem Regen, aus der Humifizierung oder durch Säurebildung im Bereich der Pflanzenwurzeln. Über die Versauerung von Böden habe ich euch ja bereits in Folge 28 des Soilcast eine ganze Menge erzählt. Ein anderes Beispiel sind Böden auf quarzreichen Sanden. Quarz verwittert selbst unter Bildung von Kieselsäure und die mineralische Zusammensetzung dieser Sande liefert nur sehr geringe Pufferkapazitäten gegen eine Versauerung. Durch das Zusammenspiel von der bodenformenden Materie und den bodenbildenden Prozessen ergibt sich in natürlich gewachsenen Böden ein ziemlich breites Spektrum an pH-Werten, die sich in der Regel auch zwischen verschiedenen Bodenhorizonten unterscheiden. Wir sollten uns nun deshalb einmal anschauen, welchen Einfluss der pH-Wert im Boden auf die Dynamik von Nähr- und Schadstoffen haben kann. Mit dem pH-Wert verändert sich nämlich die Löslichkeit von Nährstoffen. Phosphor ist hier der berühmteste Zappelphilipp. Bei stark saurem pH bindet er an Eisen- und Aluminiumoxiden. Bei stark alkalischem pH fällt er als Calciumphosphat aus, das überhaupt nicht pflanzenverfügbar ist. Dazwischen, in einem moderat sauren bis schwach neutralen Fenster, fühlt er sich pflanzenverfügbar am wohlsten. Das ist ein Zusammenhang, den ich euch bereits in Folge 99 des Soilcast ausführlich erklärt habe. Was für Phosphor gilt, gilt auch für alle anderen Nährstoffe. In Abhängigkeit von lokalen pH-Werten können sie in pflanzenverfügbarer Form vorliegen oder eben nicht. Der pH-Wert des Bodens regelt also die Nährstoffverfügbarkeit. Und dabei hat jeder Nährstoff ein ganz eigenes pH-Optimum. Bei einem sehr sauren pH-Wert tritt ein anderer Akteur auf, Aluminium in Form von Aluminiumionen. Aluminium ist in dieser löslichen Form toxisch für Pflanzen und Bodenorganismen und kann dazu führen, dass das gesamte Ökosystem kippt. Was für Aluminium gilt, gilt natürlich auch für andere Schadstoffe. Sie verändern ihr Umweltverhalten mit dem pH-Wert der Bodenlösung und können somit ihre schädliche Wirkung auf das Ökosystem Boden mehr oder weniger stark entfalten. Wenn der pH-Wert im Boden Nährstoff- und Schadstoffdynamiken beeinflusst, beeinflusst er dann eigentlich auch die Bodenbildung an sich? Definitiv ja. Der pH-Wert spielt besonders bei Transport- und Neubildungsprozessen eine ganz entscheidende Rolle. Nehmen wir zum Beispiel mal die Pozzolierung als bodenbildenden Prozess, den ihr ja bereits seit Folge 13 des Soilcast kennt. Hier finden im Oberboden bei sehr niedrigen pH-Werten Lösungsprozesse von Mineralen statt, die die entsprechenden Bereiche ausbleichen und dadurch einen Alluvialhorizont formen. Weiter unten im Bodenprofil fallen wiederum Minerale und organische Substanz aus, die Voraussetzung für die Bildung eines oder mehrerer Illuvialhorizonte. Die Ausfällung von Mineralen und organischer Substanz wird maßgeblich vom pH-Wert bestimmt und ebenfalls vom Redoxpotenzial, über das ich euch bereits in Folge 38 des Soilcast was erzählt habe. Wenn der pH-Wert also über die Lösung, den Transport und die Ausfällung unbelebten Materials entscheidet, hat er dann vielleicht auch Einfluss auf die Lebewelt des Bodens? Auch hier muss man feststellen, dass das definitiv zutrifft. Zwar beeinflussen auch die Bodenlebewesen auf kleinräumiger Skala den pH-Wert, Pflanzenwurzeln sind zum Beispiel in der Lage, Säuren abzugeben, um ganz kleinräumig Nährstoffe zu mobilisieren, die sie dann auch gleich aufnehmen. Ist aber der pH-Wert des Bodens großräumig einmal in eine bestimmte Richtung gekippt, verändern sich auch die Zusammensetzung der Lebewesen in diesem Boden. Wir können das an der Bodenoberfläche an bestimmten Pflanzengesellschaften erkennen. Allerdings gibt es auch bei den Mikroorganismen Gattungen, die sich nur in bestimmten pH-Bereichen wohlfühlen. Acidophile Bakterien zum Beispiel kommen dem Namen nach in sauren pH-Bereichen hervorragend zurecht, um nur mal ein Beispiel zu bemühen. Ja, das ist jetzt schon allerhand. Fassen wir an der Stelle deswegen einmal zusammen, was wir bisher gelernt haben. Der pH-Wert eines Bodens ist also eine Zustandsgröße, die aus den Bestandteilen des Bodens und bodenbildenden Prozessen resultiert. Sie hat einen erheblichen Einfluss auf die Dynamik und Verfügbarkeit von Nähr- und Schadstoffen im Boden. Er ist Treiber von bodenbildenden Prozessen, indem er Lösungs- und Ausfällungsprozesse steuert. Und er ist auch eine Grundlage für die Zusammensetzung der belebten Phase des Bodens. Kann man denn eigentlich den pH-Wert auch verändern? Ja, und das wird in der Landwirtschaft auch rege betrieben. Wenn ein Standort zu sauer geworden ist und mittlerweile auch Aluminiumtoxizität droht, dann hilft die Kalkung. Doch Kalk ist nicht gleich Kalk. Feingemahlener kohlensaurer Kalk wirkt ziemlich moderat und nachhaltig. Brand- oder Hydratkalk reagiert schneller und stärker, ist aber auch heikler in der Anwendung. Dolomit als natürliches Kalkmineral bringt Magnesium mit, was sandigen, magnesiumarmen Böden gut tut. Die Menge des auszubringenden Kalks richtet sich nach dem Ziel-pH-Wert, aktueller Bodenreaktion und Pufferkapazität und sollte immer am jeweiligen Standort ermittelt werden, statt einfach mal pauschal zu kalken. Die Kalkung und die Bedarfsermittlung für Düngemittel sind aber Themen für einige andere Folgen des Soilcasts. Ich hoffe, dass sich eure Verkalkungen im Gehirn nun ein bisschen gelöst haben und dass ihr etwas darüber gelernt habt, was der pH-Wert im Boden eigentlich bedeutet, wo er herkommt, warum er so viele Prozesse steuert, wie man ihn sinnvoll messen kann und was man praktisch tun kann, wenn der pH-Wert mal aus den Fugen gerät. Bis ihr das neu erlernte Wissen in eure Hirnfugen eingearbeitet habt, steht bestimmt schon eine neue Folge des Soilcasts für euch bereit. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.